Ja, das Problem ist, wenn man abends in den Schlafsack steigt, wacht man morgens wieder auf. Also die Angst, dass nachts irgendwas passiert, die ist sehr groß. Wegen dem habe ich auch den Platz an der Landungsbrücke gewählt, weil da ja immer relativ viel Publikumsverkehr ist, auch in der Nacht.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr Michael Drochner auf dem Kiez, besser bekannt als der Mann von Brücke 6. Moin, Michael.
Moin.
Und erstmal Prost.
Jo.
Michael, erklär doch mal vorab, wie kommt es zu diesem Namen, der Mann von Brücke 6?
Also, als ich nach Hamburg kam, war ich obdachlos. Also nicht obdachlos, und dann wurden mir die Papiere geklaut, dann war ich obdachlos und da war die Brücke 6 der einzige Platz, wo überdacht war, wo man als Obdachloser geduldet worden ist.
Okay, also das ist dein...
Das war mein Zuhause, ja.
Wie sah dein Leben vor Brücke 6 aus? Wo kommst du her? Wie hast du gelebt?
Also ich komme aus dem Raum Stuttgart und ich habe früher ein Autohaus gehabt und mein... Kompagnon hat mich dann betrogen, dann habe ich das Autohaus verloren. Und dann kam Scheidung und Schlaganfall 2009 und seitdem ging es bergab. Also Schlaganfall war 2009 ein Jahr Koma, dann ein Jahr Reha und dann Scheidung hinterher. Und so war das halt. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und wollte eigentlich bloß einen Urlaub machen. Und seitdem bin ich von der Brücke 6 übers Kaffee mit Herz dann auf ein Zimmer bekommen auf der Reeperbahn.
Also du warst verheiratet, hattest du Kinder?
Ein Sohn, ja.
Ein Sohn und hast eigentlich ein gutbürgerliches Leben geführt, ja? So höre ich das daraus.
Genau, ja. Also gut, ich muss mal zurückgehen ins Jahr 1994. Da habe ich meine Frau kennengelernt und die war sehr, sehr wohlhabend. Und durch ihr Erbe haben wir uns praktisch in Spiegelberg ein Haus gekauft. Und 1994 kam dann auch unser Sohn zur Welt. Das Autohaus war Inhaber geführt und der Inhaber ist dann halt verstorben. Und die Erben haben mir das dann verkauft. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, okay, dann habe ich einen Kumpel gehabt. Der hat gesagt, er möchte gern bei mir einsteigen. Dann haben wir GmbH gemacht und dann kamen von der Firma Audi, das war ein VW Audi Autohaus, kamen Rechnungen von Autos, wo noch nie bei mir auf dem Gelände waren. Und da hat er mit der Spedition ausgemacht hätte, dass die Autos von Audi nicht bei uns aufs Gelände kommen, sondern irgendwo, die hat er praktisch dann unterschlagen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, bevor wir jetzt das Haus und alles verlieren, machen wir das Autohaus zu und Schulden habe ich einen Haufen gehabt, aber die haben wir da Gott sei Dank abbezahlt, dank meiner Frau, ihrer Hilfe. Und ja, der wird heute noch gesucht, der Kumpel von, oder der nicht mehr Kumpel von mir. Und wie gesagt, es war damals ein Schock für mich, wo ich das gehört habe mit dem, wo Audi angerufen hat von der Buchhaltung, wo bleibt das Geld für die Autos. Ja, und so ging es halt los. Und wie gesagt, 2009 der Schlaganfall, Ehe kaputt. Und dann.
Worüber ist dann deine Ehe kaputt gegangen?
Ja, gut, es hat mit meinem Schlaganfall zu tun. Meine Frau, ich will jetzt nicht sagen, sie ist schlecht, aber es hat halt noch an den Nerven genagt, ein Jahr lang jeden Tag nach Würzburg zu fahren von Stuttgart aus, weil sie hat mich wirklich jeden Tag besucht im Koma. Ich habe es ja nicht mitgekriegt, aber ja, und irgendwann, wo ich von der Reha gekommen bin, war es halt nie wieder wie vorher und dann gab es Streit und wurde ja arbeitslos. Ich bin seit 2009, seit dem Schlaganfall, arbeitslos gewesen. Und das gibt halt Spannungen und das Geld war dann irgendwann auch zu Ende. Da hat meine Frau, das ist jetzt wieder Helga, also nicht Helga, sondern...
Helga macht hier aber ganz schön Rabatz im Hintergrund. Ja, es wird hier, wir müssen dazu sagen, wir sind im Café mit Herz hier und nehmen hier gerade im Büro des Geschäftsführers auf und nebenan wird halt gekocht.
Gekocht, ja.
Ja, und das ist auch gut so, dass hier gekocht wird. Ja. Deswegen, das nehmen wir jetzt in Kauf, dass im Hintergrund ab und an mal gerappelt wird in der Küche. Das ist so. Ja, erzähl weiter.
Ja, und dann hat meine Frau natürlich sich einen Job suchen müssen. Also und ich habe praktisch dann 2 Jahre nur vom Geld von meiner Frau gelebt. Gut, ich habe vor dem Autohaus sehr gut verdient, aber durch den Schlaganfall, wie gesagt, war das alles natürlich anders. Und Krankengeld nicht einmal annähernd ist, was ich vorher verdient habe. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, dann müssen wir halt ein Auto verkaufen. Ich sage, okay, dann verkaufen wir halt ein Auto, weil wir haben 2 Autos gehabt. Und dann hat sich das immer wieder hochgespielt und hochgespielt und hochgespielt. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, uns halten nichts mehr zusammen, dann machen wir Scheidung. Und irgendwann, gut, meine Frau hat sehr viel für mich getan. Ich meine, wir haben uns im Guten getrennt. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will mit meinem Kranken nichts mehr zu tun haben. Also sie hat sich sehr um mich gekümmert. Mhm. Aber wie gesagt, die ganze Spannung wegen dem Geld. Ich meine, wir haben vorher, sagen wir mal, gut gelebt von meinem Gehalt und vom bezahlten Haus. Und das war halt schon ein Faktor, wo ich mir heute nicht erklären kann, was uns da auseinandergebracht hat.
Ja.
Ja.
Einfach zu viel.
Ja.
Zu viel schlechte Einflüsse.
Ja.
Wie habt ihr gelebt? Wie muss ich mir das vorstellen? So richtig mit Urlauben und.
Ja, wie gesagt, meine Frau hat Erbschaft gemacht 1990 im Millionenbereich. Und dann haben wir gesagt, okay, weil meine Mutter, Gott hab sie selig, in Spiegelberg wohnt hat, also ist bei Stuttgart, dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir in der Nähe von meiner Mutter. Dann haben wir uns da ein Haus gekauft und wie gesagt, das Problem ist halt, wir haben das Haus gekauft, bevor wir geheiratet haben. Also das ist auf der Mädchenname von meiner Frau im Grundbuch eingetragen. Also bin ich aber bei der Scheidung leer ausgegangen. Das bloß zu meiner finanziellen Situation jetzt. Und ja, na, und wir haben gut gelebt, haben wie gesagt jedes Jahr ein neues Auto und wie gesagt, irgendwann ging das Geld natürlich auch, wenn nichts mehr reinkommt von meiner Seite aus, also Konto war dann praktisch leer und dann hat sich halt meine Frau einen Job suchen müssen und wie gesagt, die ganze Spannungen waren halt da mit Geld und ja gut.
Ja. Okay.
Schon, ja.
Ja. Ich will dich da auch nicht drängen. Nee, das fällt dir schwer, darüber zu sprechen, ne?
Ja, im Nachhinein überlege ich mir, was war eigentlich? Aber gut, im Nachhinein kann ich es auch nicht erklären, weil, naja, okay.
Ja. Aber man stellt sich ja schon immer die Frage, okay, da kommt natürlich ganz viel zusammen und das ist schlimm, aber wie wird man dann obdachlos? Also bis dahin ist es ja schon auch nochmal einen Schritt, oder?
Ja. Das Problem ist, ich bin ja 2019 schon nach Hamburg gekommen und da haben sie mir in der zweiten Nacht gleich meine ganzen Papiere geklaut. Und dann habe ich ja keinen Personalausweis, keine Bankkarte, nichts mehr gehabt. Und das haben wir jetzt erst letztes Jahr als Kaffee mit Herz das veranlasst, dass ich wieder von meiner Bank wieder eine Karte kriege. Und wie gesagt, und das Geld, ich habe im Hotel gewohnt am Anfang, konnte aber das Hotel nicht mehr zahlen, weil ich keine Scheckkarte mehr gehabt habe. Und dann habe ich zum Hotel gesagt, okay, ich check jetzt aus, ich habe noch ein bisschen Bargeld gehabt. Und dann kam Brücke 6 Grad recht und so hat sich das halt entwickelt. Und
aber hättest du nicht irgendwie dir einfach eine neue Karte besorgen können?
Ja, das Problem ist, ich bin bei der Kreissparkasse Waiblingen, das heißt, das ist im Stuttgarter Raum und da war das natürlich von Hamburg aus ein bisschen ein Problem. Ich meine, wir haben jetzt Kaffee mit Herz, hat das jetzt veranlasst, dass ich jetzt meine Scheckkarte wieder gekriegt habe. Und ich krieg ja von meinem Schlaganfall her noch Pflegegeld, also von der Krankenkasse Pflegegeld. Das ist natürlich auf dem Konto aufgelaufen und naja, also mittlerweile geht mir es eigentlich wieder gut.
Aber war es auch so, weil ich stelle mir vor, okay, du bist hier für Urlaub hergekommen nach Hamburg?
Ja.
Und dann bist du im Hotel gewesen?
Ja.
Und wo wurdest du dann ausgeraubt?
Im Park bei Michel. Mhm. Das ist so Park, sind ja die Parkbänke. Da habe ich mittags ein Niggerle gemacht. Und blöderweise, da war ja Sommer, habe ich meinen Kittel an die Bank hängen. Und bis ich aufgewacht bin, war der Kittel weg, samt Papiere, samt Handy, samt alle waren Fehler von mir natürlich. Und ja, und dann habe ich noch ein bisschen Bargeld in der Tasche gehabt, also in der Hosentasche. Dann bin ich gleich ins Hotel, habe gesagt, ich muss auschecken, mir haben sie die Papiere geklaut. Und Brücke 6 war das Einzige, was überdacht war. Und dann habe ich mal die Leute angeguckt und gesagt, ja gut, die sammeln Pfandflaschen, machst du das auch? Und dann habe ich halt praktisch ein Jahr lang von Pfandflasche gelebt. Natürlich muss man schon, ich bin ja Raucher, schon überlegen, gibst du jetzt 6 Euro für Zigarette aus oder kaufst du was zum Essen? Ich meine, das war schon schwierige Zeit damals. Ja. Ja.
Aber du hast auch selber keine Chance gesehen, dir die Papiere irgendwie wieder zu besorgen. Nein. Oder so. Hatte das auch einfach damit zu tun, dass du selber schon so fertig warst?
Ja, ich war ja auf der Polizei, musste den Diebstahl melden. Und die haben ja gesagt, okay, sie haben jetzt die Anzeige aufgenommen. Und er hat Gott sei Dank bei meinem ehemaligen Wohnort, hat er gleich eine Abfrage gemacht, dass ich das bin. Und hat mir auch eine Anzeige ausgedruckt. Und mit der Anzeige bin ich dann auf die Bank gegangen, sage ich, habe meine Kontonummer. Ob ihr ans Geld rankommt, dann 16, nee. Also Ausweis haben sie auch geklaut und ich habe gesagt, ich war bei der Polizei und die Haspa, also ist ja gleich wie Kreissparkasse Waiblingen und die haben, also ich bin praktisch ein Jahr gar nicht an das Geld rankommen, bis ich meine Scheckkarte wieder gekriegt habe. Mhm. Ja, so war's.
Als du nach Hamburg gekommen bist, was war da dein Plan? Was war der Plan? Also du wolltest hier Urlaub machen, aber wie lange wolltest du hier bleiben?
Ja, 2 Wochen habe ich gebucht im Hotel. Und wie gesagt, mit dem Geld, ich wäre auch nach den 2 Wochen, wenn mir das nicht passiert wäre, wieder zurückgegangen nach Stuttgart. Aber ich habe gedacht, nee, wenn schon mal da bist, weil ich habe ein paar unschöne Sachen mit meiner Familie gehabt. Dann habe ich gesagt, was hebt mir da unten? Machst du oben neu anfangen, aber natürlich, dass wir gleich Papiere als Willkommensgeschenk lauen, das war ja nicht mein Plan.
Aber hast du nicht gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder nach Hause kommen, muss da alles besorgen oder war das der Moment, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr?
Das war der Moment, ja. Also jetzt oder nie. Hört sich ein bisschen blöd an, aber jetzt oder nie. Weil in Stuttgart unten wäre ich vor die Hunde gegangen. Weil ich mich jetzt nicht meine Familie... Sagen wir, Familie ist schuld, aber ich habe 6, 7 Geschwister und auf eine kann ich mich verlassen, auf eine Schwester. Mit der habe ich jetzt dann Kaffee mit Herz auch wieder E-Mail-Kontakt und Telefonkontakt und zu meinem Sohn natürlich, der weiß, wo ich bin.
Ja, wie alt ist dein Sohn?
24.
24, ja. Und wie lange hattet ihr euch nicht? Och, jetzt siehst du ganz glücklich aus. Ja, ja,
ja. Also fast ein Jahr haben wir keinen Kontakt mehr gehabt.
Ja.
Und hat meine alte Handynummer, aber das haben sie mir auch geklaut und ich konnte nicht anrufen, weil ich seine nicht mehr habe. Er hat mittlerweile auch eine neue, aber durch den Kontakt mit meiner Schwester ist das jetzt wieder okay.
Wie war das? Schön, das freut mich sehr für dich. Wie war das für dich? Ihr habt wahrscheinlich telefoniert dann das erste Mal wieder nach einem Jahr. Wie war das für dich, seine Stimme zu hören?
Ungewohnt. Er hat gesagt, Papa, ne, Dad hat er gesagt, Dad, ich machte keinen Vorwurf, aber ich bin ganz froh, dass das der Herr Marquardt gemacht hat mit der Kaffee mit Herzanzeige, da mit dem Bild, dass meine Schwester da.
Deine Schwester hat dich gefunden, sozusagen, über das Kaffee mit Herz. Erzähl mal bitte.
Also der Herr Marquardt hat Bilder gemacht von mir draußen und die hat er bei uns auf die Homepage gesetzt. Und meine Schwester ist durch irgendwelche, die hat ja 2 Jahre nach mir gesucht. Und die hat halt, ist ja ein Internet-Junkie, also die findet jeden. Und da hat sie, weil ich war vor 4 Jahren war ich schon mal in Hamburg. Und da habe ich das erzählt mit Kaffee mit Herz. Und da hat sie sich dran erinnert. Und da hat sie da mal auf die Homepage geguckt. Und da war das Bild. Und da hat sie beim Herrn Marquardt angerufen. Und der hat ihr dann meine Handynummer gegeben und so. Der erste Anruf, ich bin's, Biggie. Gigantisch. Ja, heute lache ich, aber ich habe damals Tränen in den Augen gehabt.
Ja, heute hast du auch ein bisschen Tränen in den Augen.
Aber, gut, das passt schon, ja.
Ja, schön. Ja. Toll. Das freut mich. Sag mir mal, wie genau du dann an der Brücke 6 gelandet bist, weil ich frage mich, das ist ja super kalt da unten. Wie kommt man direkt an die Landungsbrücken? Bist du da vom Hotel aus hingelaufen oder wie?
Ja, das Problem ist, ich war vorher nicht an Brücke 6, sondern unten am Steg. Da gab es so 2 Wartehäusle, wo die Fähre immer angelegt haben. Und da kam einmal die Wasserschutzpolizei und hat gesagt, ich möchte mich hier nicht aufhalten, weil es würde kein gutes Bild machen, wenn die Fahrgäste von der Fähre aussteigen und hier ein Obdachloser liegt. Dann sage ich, wo wollen Sie mir empfehlen, wo ich hingehe? Ja, dann fragen Sie mal bei Kaffee mit Herz und dadurch bin ich ja hierher gekommen. Und gut, habe ich Schlafsack und habe ich alles gekriegt aus der Kleiderkammer, aber es war schon kalt im Winter. Und dann hat er Rainer mal gefragt, wo ich angestanden, hat er mir ja noch auf, das war ja weit vor der Corona-Zeit, ob ich nicht hier als ehrenamtlicher Helfer. Und ich sage, ja, warum nicht? Und seitdem bin ich mit dem Kaffee mit Herz, also die haben mir auch sehr viel geholfen, auch mit dem Zimmer jetzt.
Ja, zum Zimmer kommen wir gleich nochmal. Also die haben auch im Prinzip dir gesagt, hier Brücke 6.
Ja.
Da kannst du hin.
Ja.
Waren da noch andere?
Nein.
Du hast da ganz allein für dich gelebt.
Ja, das Problem ist, ich habe schon einige Bekannte gehabt jetzt, aber das sind, wie soll ich es jetzt ausdrücken, dass es nicht falsch rüberkommt, das sind lauter Alkoholiker gewesen. Und es waren zwei Gruppen, die, wo was trinken und die, wo nichts trinken. Und in der zweiten Gruppe, bei der nichts trinken, war halt ich dabei. Und das ist halt immer so gewesen, der gehört auch nicht dazu. Und ich habe gesagt, wenn ich nur damit ich zu euch dazugehöre, fange ich das Trinken an und sage, danke, auf eure Freundschaft kann ich verzichten. Und ich bin ganz froh, dass ich das damals nicht gemacht habe, weil wer weiß, was dann passiert wäre. Im Winter schlafst du ein, gefrierst oder wenn du ein bisschen betrunken bist, hast du keine Gefühle mehr. Oder ich habe gesagt, nee.
Ja. Und aber so. Du hattest schon Kontakte. Beschreib mal bitte, wie das Leben auf der Straße von St. Pauli ist. Wie läuft das ab?
Am Anfang habe ich ja noch Geld gehabt. Und wo das Geld natürlich leer war, habe ich natürlich auch angefangen mit Flaschenpfand oder Pfandflasche oder Pfanddose zu sammeln. Und wie gesagt, wenn du 3 Euro haben willst, musst halt entscheiden, was machst du mit den 3 Euro, holst du jetzt was zum Essen oder kaufst du eine Schachtel Zigarillos? Ich meine, das war nicht einfach. Und wo ich noch mitgekriegt habe, Kaffee mit Herz, dass du da Verpflegung kriegst, bin ich halt hierher gekommen und zum Frühstück und zum Mittagessen. Und dann hat mir der Rainer gefragt, ob ich ehrenamtlich helfen will. Oder, ja, und ich sage, ja, warum nicht? Und die zahle ja Aufwandspauschale von 5 Euro pro Schicht. Das waren dann 25 Euro in der Woche und da muss ich natürlich auch mit den 25 Euro auch so kalkulieren, dass es übers Wochenende reicht. Und bis zum nächsten, weil der Zahltag war immer freitags und das war natürlich schon immer gerade wohl, kaufst du eine Schachtel Zigarette oder gehst du ein paar Pommes essen, also das war, oder eine heiße Wurst essen, das war natürlich schon nicht ganz einfach.
Mhm. Beschreib mal so einen ganz typischen Tag als Obdachloser, als der Mann von Brücke 6.
Also, kommt drauf an, also wo ich Kaffee mit Herz war, war ich in der Frühstückscrew. Da musste ich halt um 6 Uhr morgens anfangen. Und dann habe ich mit um 6 Uhr hierher gekommen und bis um 10 Uhr. Und dann bin ich wieder Flaschensammler gegangen und um 2 Uhr habe ich mich wieder angestellt zum Mittagessen. Und wo Mittagessen vorbei war, bin ich wieder ganz Hamburg und habe Flaschen gesammelt. Das war jetzt praktisch der Tag, außer Samstag und Sonntag, da war jetzt Kaffee mit Herz zu. Da hast du halt gucken müssen, wenn du genügend Geld hast, wo du nicht gerade in ein Restaurant gehst oder so, oder irgendwo Wurst oder irgendwas, oder zumindest mal zum Frühstück ein Brötchen oder so. Also es war schon krass.
Mhm. Und dann, wann bist du dann immer zu deinem Zuhause, nenne ich es mal, gegangen, immer dann erst abends?
Ja.
Und deine Sachen, hast du die da gelagert oder hast du die immer alle mitgenommen?
Ja, ich habe hier so einen großen Rollkoffer gekriegt und da habe ich praktisch alles, was ich gehabt habe, Schlafsack, meine persönliche Unterlage oder was heißt, meine Unterwäsche, muss mir auch mal waschen und alles, was ich praktisch mitgenommen habe, habe ich in dem Koffer gehabt. Und da haben sie mir an der Brücke 6 Mal nachts den Koffer geladen. Dann war das auch das nächste Problem. Ich wach morgens auf und der Koffer ist weg. Und dann ging das Ganze wieder nach vorne los. Also wieder Koffer, wieder Schlafsack, wieder unterwegs. Aber wie gesagt, jetzt habe ich ja ein Zimmer. Also das war,
Zweimal, also hattest nur ein paar Klamotten, ja?
Ja, zweimal haben sie mir den Koffer geklaut. Aber ein Obdachloser beklauen, das ist schon unterste Schublade, echt. Also da habe ich auch gedacht, wo gibt's denn sowas?
Ja.
Ja.
Aber geschnorrt hast du da nicht, du hast immer Flaschen gesammelt. Nee.
Da war ich ehrlich gesagt zu feige dazu. Weil, wie soll ich mich da jetzt ausdrücken? Was heißt zu feige? Ich habe mich nicht getraut. Aber ich habe, wo ich Brücke 6, das sind immer die Geschäftsleute, wo unten die Läden haben. Also an der Landungsbrücke, also ganz unterm Ufer sind ja die Shops, ja, und so weiter. Und da sind manchmal die Inhaber hochgekommen und haben einen 20er zugesteckt oder wenn ich abends da gesessen bin, ich habe da mal so ein Handy gehabt, das hat mir auch Kaffee mit Herz, da habe ich Musik hören können und wenn da abends nach sitzen, laufen Leute vorbei. Und da war ja das, wie heißt das, Hardrock-Kaffee war ja noch offen. Dann haben sie mir da einen Burger geholt oder mal 2 Euro nachgelegt oder so. Aber dass ich jetzt aktiv gegangen bin und habe gesagt, das habe ich nicht, also habe ich mich nie getraut, da war ich wirklich zu feige.
Mhm.
Oder was heißt zu feige? Ich habe mit der Reaktion, oder Angst gehabt vor der Reaktion, dass sie irgendwie...
Du wolltest nicht irgendwie, nee, ja, hattest Angst, dass dich irgendwer anmacht, ja, oder so.
Ja.
Wie hast du die Hamburger erlebt als Obdachloser? Oder auch, naja, da gibt's ja auch viele Touristen. Ja. Also im Prinzip die Menschen so um dich herum. Wie hast du die erlebt?
Also zweischneidig. Manche sehr freundlich. Aber wo ich oben im Sommer war, ich ja im Park oben, also am Michel, da ist ja der große Park. Und das sind ja so Bänke und da habe ich mich im Sommer hingesetzt. Und da sind natürlich Leute vorbeigelaufen mit Kindern, wo die Kinder praktisch wo die Eltern die Kinder ihren Kopf auf die andere Seite gedreht haben, dass sie nicht sehen, dass da ein Obdachloser sitzt. Ich habe aber auch schon viele gehabt, wo gesagt haben, okay, sitzt zu mir nah und ja, Geschichte und warum. Und viele haben gesagt, okay, da haben sie 2 Euro, da hast du 2 Euro. Aber es sind schon praktisch zwei Welten, wo ich gesagt habe, okay, es kann nicht sein, die dreht den Kopf auf die Seite und die andere gibt dir 2 Euro. Also das ist, ich bin über das Geld auch mal schon froh gewesen, weil 2 Euro, das waren 4 Brezeln. Ja.
Ja. Aber du hast auch schlechte Erfahrungen gemacht. Erinnerst du da eine besondere?
Ja, wie gesagt, wo sie mir zweimal meinen Koffer geklaut haben.
Ja.
Aber sonst, wie gesagt, ganz schlechte Erfahrungen habe ich eigentlich, dass ich jetzt sage, ich muss hier weg. Ich fühle mich hier bedroht, also das war nicht so. Ich bin auch zum Beispiel von ein paar Leuten mal gefragt worden, wo ich da unten geschlafen habe, ob ich keine Angst habe. Dann sage ich, nee, das härtet ab. Weil wenn ich jetzt im Halbschlaf bin, also ich habe praktisch nie ganz geschlafen, ich habe immer mit eurem Ohr, dass ich gehört habe, was da um mich rum passiert.
Mhm.
Aber ich würde es halt nicht mehr machen.
Wahnsinnig anstrengend, oder? Wenn man sich nie ausruhen kann, richtig?
Ja. Vor allem die Angst schläft natürlich mit, vor allem wenn du zweimal innerhalb von 4 Wochen am gleichen Platz, also schon. Aber ich hab's überlebt. Ich bin froh, dass ich damals nicht aufgewacht bin, weil ich war ja damals im Schlafsack eingemümmelt, es war ja Winter. Und ich bin froh, dass ich da nicht aufgewacht bin, weil wenn ich aufgewacht wäre und hätte gesehen, dass der meinen Koffer klaut, hätte ich mich wahrscheinlich gewehrt. Und ich müsste wahrscheinlich zu zweit gewesen sein. Und dann sage ich, da bin ich froh, dass ich nicht aufgewacht bin, weil Material kann man ersetzen. Wer weiß, was der gemacht hätte, wenn ich aufgewacht wäre.
Ja.
Ich möchte gar nicht drüber nachdenken.
Ja. Wie war das? Gab es da irgendwie in deiner Zeit auf der Straße auch häufiger mal Stress jetzt unter Obdachlosen?
Ja gut, das gibt's immer. Ich bin ja immer oder fast immer für mich allein gewesen, aber wie gesagt, in der Gruppe geht mal der Wodka aus oder Zigarette aus, ja, da ist der Ärger vorprogrammiert und wie gesagt, ich habe halt das Problem, oder das Gute, dass ich nicht kein Alkoholiker bin und war Also ich habe natürlich auch mal einem Kollege gesagt, du, ich habe eine Schachtel Zigarette gekriegt, möchtest die Hälfte. Also einen guten Kumpel habe ich gehabt, der ist jetzt aber leider nicht mehr hier in Hamburg. Mit dem habe ich fast ein Jahr lang Platte gemacht und wir haben immer alles geteilt. Und er, also das heißt, wir haben ein Lager gehabt im Michel, also in der Nähe von Michel. Da haben wir gesagt, du, pass auf, ruhst du dich aus, ich gehe mal eine Runde Flasche sammeln. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, jetzt gehe ich eine Runde Flasche sammeln. Und dann haben wir das Pfand abgegeben und haben wir gesagt, okay, das teilen wir uns. Also das war der Einzige, der ist jetzt leider aber nicht mehr in Hamburg, der ist jetzt in Kiel. Mhm. Aber so mit einem richtigen Freund oder so, wie gesagt, als Obdachloser bist erst einmal nichts.
Also es gibt eigentlich keine richtigen Freundschaften als unter Obdachlosen?
Es gibt Freundschaften, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber wie gesagt, der einzige Kumpel, wo ich jetzt gehabt habe, und eine drei richtige Freundschaft gibt es unter Obdachlosen nicht. Also, wie soll ich sagen, da ist praktisch der Neid da. Er hat jetzt noch eine Flasche Wodka und ich eine Schachtel Zigarette und der Dritte hat nichts. Gut, ich habe immer geteilt, weil ich gesagt habe, wenn du teilst, teile ich auch. Aber das ist von unter den Obdachlosen ist das ganz selten. Mhm. Ja.
Gab es in deinem Leben auf der Straße auch mal besonders schöne Momente? Erinnerst du da was?
Ja, und zwar der Brücke 6, ich übernachtet habe, am nächsten Morgen liege 200 Euro bei mir auf dem Schlafsack. Also 200er. Dann habe ich zuerst gedacht, das ist Falschgeld. Und die hat immer einen Schlafsack, also nicht, dass es wegfliegt vom Wind, hat immer da einen Schlafsack gleich gestoppelt. Da denke ich, was ist das jetzt? Und da bin ich gerade mal auf Bank. Aber als Obdachloser gehst du auf Bank, da wirst du auch angeguckt, wie. Wenn ich war damals nicht so gepflegt wie jetzt, aber dann habe ich zu der Dame am Schalter gesagt, ob sie die 200er bitte wechseln könnte. Dann hat sie so, müsste sie ja machen, durch den Scanner da durch. Dann sagt sie, ja, wie ich es gerne hätte, dann sah am besten in 10er. Dann hat sie mir 200 Euro in 10er gegeben. Und das war das beste Erlebnis, was ich bis jetzt gehabt habe. Und im Nachhinein habe ich auch gewusst, wer das war. Das war nämlich einer von den Ladenbesitzern. Also es sind schon positive Sachen, aber selten.
Ja, was hast du mit dem Geld gemacht? Na, jetzt kommst.
Nein.
Zigaretten gekauft.
Nein. Ja, Zigarette kauft, klar, aber ich habe halt schon gespart natürlich, weil irgendwann sind die 200 Euro ja auch weg gewesen, aber es waren halt mal 14 Tage ohne Flasche sammeln. Das hat man dann natürlich vernachlässigt, weil ja das Geld da war. Und heute bereue ich es, dass ich das in 2 Wochen habe, 200 Euro ausgegeben.
Also für Essen und sowas, ja? Ja. Hast du dir auch mal irgendwie was anderes gekauft, außer nur Zigaretten und Essen und Trinken?
Nein. Nein.
Nee. Also du hast praktisch überhaupt keinen Besitz? Nein.
Okay. Ja gut, jetzt durch das Zimmer... Seit ein Jahr geht mir so natürlich schon besser. Mhm. Weil ich komme jetzt wieder an mein Geld ran und ich habe jetzt auch ein neues Handy. Also bin jetzt wieder erreichbar und habe.
Naja, also ich habe schon lange versucht, dich zu erreichen, aber das liegt ja nicht am Handy.
Nein, das liegt am Empfang. Nee, also ich habe mir jetzt auch ein Notebook gegönnt, wegen Kontakt mit meiner Schwester und. Also gut, ich habe früher mal ein Audi gehabt, aber da kommen die Männer und das. Also.
Na, wart's ab.
Ja.
Wart's ab. Dein Weg fängt ja gerade erst an,
genau.
Ne? Also du machst ja einen Schritt nach dem anderen und ja. Ich möchte gerne nochmal auf dein Leben auf der Straße zurückkommen. Was beschäftigen einen für Gedanken, wenn man Platte macht?
Ja, das Problem ist, wenn man abends nachsitzt oder abends in den Schlafsack steigt, das Problem wacht man morgens wieder auf. Also die Angst, dass nachts irgendwas passiert, sie ist sehr groß. Wegen dem habe ich auch den Platz an der Landungsbrücke gewählt, weil da ja immer relativ viel Publikumsverkehr ist, auch in der Nacht. Und der Gedanke, was isst man morgen oder wie viel Flasche gibt es morgen oder wie viel Dosenpfand gibt es morgen. Also sind so Ängste, oder beziehungsweise gerade am Wochenende, wenn das Kaffee mit Herz nicht auf hat, wo gehe ich denn da zum Essen oder welcher Laden hat einen Ofen oder am Sonntag, wo kriegst du was zum Essen her? Aber das sind schon Ängste, wo gesagt hast, okay, warum hast du gestern eine Schachtel Zigarette gekauft? Du weißt doch, dass das Wochenende kommt. Also da sind schon manchmal Zweifel, wo ich gesagt habe, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Du hast dort 6-7 Euro in den Automaten eingeschmissen und weißt aber genau, dass das Wochenende kommt. Und also da war ich schon manchmal mit mir selber nicht im Reinen.
Ja. Ja. Aber eigentlich immer nur Gedanken für den Moment. Ja. Keine Gedanken Nein. über Zukunft, wie komme ich Nein. hier raus? Ja. Sowas gar nicht. Nein. Es geht im Prinzip nur darum, wie kriege ich mein nächstes zu essen, wie überstehe ich die Woche?
Genau.
Okay. Hattest du Wut auf das System? Hast du dir da irgendwie Gedanken drüber gemacht?
Nee.
Gar nicht.
Das System kann ja nichts dafür, was ich für Entscheidungen treffe. Ich bin ja in Hamburg gar nicht gemeldet gewesen. Deshalb konnte ich auch kein Arbeitslosengeld in Hamburg kriegen oder keine Sozialleistung und nichts. Aber das System kann ja nichts dafür, dass ich da von dem her. Ja gut, System, sage ich schon mal, jetzt gerade im Winter mit dem Winternotprogramm, die ganze Obdachlose und das. Ich meine, System, was soll man da sagen? Ich meine, wenn Frau Merkel oder unsere Bundesregierung gesagt hat, in Deutschland gibt es keine Armut, dann frage ich mal, wo die lebt. Weil ich sehe es ja jeden Tag jetzt in den Kaffee mit Herz, was da jeden Tag kommt und sich über einen warmen Kaffee oder über eine warme Mahlzeit freut. Und dann heißt es in Bonn oder in Berlin, heißt es gibt keine Armut in Deutschland. Und das regt mich auf, aber. Ja. In meinem Fall bin ich ja praktisch selber schuld. Ich habe ja praktisch meine Armut in Anführungszeichen selber gewählt, weil ich habe ja vorher ein super Leben gehabt.
Dass das System dich eigentlich auffangen würde mit Arbeitslosengeld und sowas, ja. dass du eigentlich berechtigt bist, das war dir nicht klar, oder ja, wie?
Nein.
Nee? Wie kommt das? Weil du hast was ja vorher voll im Job.
Ja.
Oder hast du das verdrängt?
Das habe ich verdrängt. Das heißt, mir war es peinlich. Ich wollte dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Aber jetzt, ich sage ja, der Hartz-IV-Antrag, den hat ja Kaffee mit Herz beantragt. Und ich bin ja jetzt seit 3 Monaten in Hamburg gemeldet. Also kriege ich auch Leistungen. Aber das war mir vorher peinlich. Bloß jetzt bin ich froh, dass der Weg gegangen worden ist, weil ich werde sonst durchdrehen mit dem Geld. Weil,
Wie hast du da eigentlich geschlafen? Nur in einem Schlafsack oder hattest du da auch Matratze oder irgendwas?
Nee, Schlafsack und so Isomatte.
Mhm.
Ja, und Kopfkissen war mein Koffer.
Okay, da hast du drauf auf dem Koffer geschlafen. Ja. Oh Gott, kannst du jetzt überhaupt im Bett schlafen oder ist dir das nicht viel zu weich?
Ja, man gewöhnt sich wieder dran an einem Bett. Man gewöhnt sich wieder an einem Bett. Ja, es ist nicht witzig, aber man hat sich wirklich in der ersten Nacht an das weiche Bett gewöhnen müssen, gell? Jetzt, weil die Bank war ja praktisch Holz und musste die erste Nacht gucken, hoppla, was ist jetzt das? Ist ja so weich.
Hat sie schon fast vergessen, wie weich ein Bett ist.
Ja.
Ja. Wie bist du dann genau von der Straße weggekommen? Wie ist das gelaufen? Gab es da einen bestimmten Moment, in dem du gesagt hast, so geht's jetzt nicht weiter? Oder wer hat dich darauf gebracht?
Ein Mitarbeiter vom Kaffee mit Herz, der hat mich praktisch im November letzten Jahres zu sich eingeladen, weil der wohnt bei einer Frau, die hatte große Wohnungen, die hat Zimmer zum Untervermieten, also für einen Obdachlosen, ohne Kosten. Und da habe ich dann praktisch 2 Monate oder 3 Monate bei denen gelebt. Und nach 3 Monaten hat die Frau gesagt, wie sieht es denn eigentlich mit der Miete aus? Und dann sage ich, Entschuldigung, du hast doch gesagt, dass du keine Miete von mir willst. Ja, aber so geht es auch nicht. Dann sage ich, weißt du was, dann machen wir einen Mietvertrag. Und dann hat ich natürlich einen schriftlichen Mietvertrag gemacht, also und das natürlich ans Amt geschickt und die natürlich, und dann ging das ein paar Tage hin und her, und dann sag ich, weißt du was, ich zieh aus. Und dann habe ich wieder Brücke 6 gewählt und im Januar habe ich dann praktisch das Zimmer auf der Reeperbahn gekriegt, auch mit Hilfe vom Kaffee mit Herz.
Wir haben dir ein Zimmer besorgt.
Genau, ja.
Und ist das jetzt in einer Einrichtung oder in einer normalen Wohnung?
Nee, das ist eine Zimmervermietung. Also das war früher ein Hotel und das ist eine Zimmervermietung auf der Reeperbahn. Also es hat jeder sein Zimmer, natürlich mit Sammeldusche auf dem Gang, aber es ist besser wie Brügge 6.
Mhm. Ja. Konntest du die Enge dieser neuen Wohnung, also dieses neuen Zimmers, am Anfang überhaupt ertragen?
Ich zitiere es mal, oder ich sage es mal anders, es war ungewöhnlich, dass ich was gehabt habe, wo ich alleine war und habe die Tür zumachen können. Also das Zimmer ist nicht groß, es hat 6 oder 7 Quadratmeter, es ist nicht groß, aber man kann es abschließen, es hat eine Heizung. Also es war schon ungewohnt, dass man sagen kann, okay, ich brauche jetzt mal nicht wieder alles mitnehmen, ich habe einen Schlüssel und kann mein Zimmer zuschließen. Weil bei mir war ja vorher das Problem, egal wo ich nachgegangen bin, ich musste ja alles mitnehmen. Und das ist jetzt im Moment nicht auf einmal, das Zimmer ist nicht, es ist kein Hotelzimmer, aber es ist auf jeden Fall, was wir damit leben können. Sag es mal so, und ich bin halt froh, dass ich, wenn ich hierher gehe jetzt, oder wenn ich jetzt auch ins Geschäft gehe, dass ich mein Zimmer abschließen kann und weiß, mein Zeug ist abends noch da. Und das war halt vorher bei Brügge 6, musste ich ja alles mitnehmen. Und egal, wenn ich übergegangen bin auf Toilette, das ist ja bloß 3 Brücken weiter, wo ich zurückgekommen bin, war mein ganzer Schlafsack weg. Und das, ich sag, das Zimmer kann man abschließen, es ist zwar nicht kein Komfortzimmer, aber man kann da drin leben. Ja.
Aber es war nicht so, dass du das Gefühl hattest, boah, ich muss wieder raus, weil ich kann nur auf der Straße schlafen. Nee. Weil das hört man ja immer wieder, dass es auch Obdachlose gibt, die einfach so lange Platte gemacht haben, dass sie das nicht mehr gut ertragen. Nee,
ich habe die erste Nacht natürlich auch das Problem gehabt mit dem weichen Bett, aber ich war froh, dass ich es gehabt habe. Und dass ich praktisch auch nachts Sicherheit gehabt habe, weil ich kann ja mein Zimmer auch von innen abschließen, dass man nicht irgendjemand wieder, verstehst du, was ich meine, ins Zimmer nachts reinkommt oder irgendwas klaut. Ich meine, das Problem habe ich jetzt nicht mehr.
Kannst du jetzt endlich wieder richtig tief schlafen?
Ja.
Ja?
Ja.
Wie sieht das mit dem Job aus? Du hast nämlich, glaube ich, ein Praktikum gemacht, ne?
Ja. Ich habe im Januar ein Praktikum gemacht bei der, darf ich die Firma sagen?
Ja, natürlich.
Bei der Firma Enerpark das Praktikum gemacht, also Januar, Februar. Und die haben mir jetzt praktisch einen Festvertrag angeboten. Den habe ich jetzt auch unterschrieben. Der geht bis 31.10. Und eigentlich war geplant ab März, weil die haben eine Filiale in Magdeburg. Und dann war das geplant, ich nach Magdeburg. Das Problem ist bloß, die haben andere Corona-Bestimmungen wie mir hier in Hamburg. Und dann hat er gesagt, okay, dann beschäftige dich so lange hier im Haus. Also Enerpark, Solarfabrik, Festvertrag.
Super.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Schön. Und was machst du da genau?
Also dann bin ich im Moment in der Buchhaltung tätig, aber Magdeburg wäre halt das praktisch die Leitung von dem Fuhrpark da drüben, weil die haben, glaube 36 oder 37 Autos und die müssen halt auch Werkstatttermine, TÜV-Termine getankt, gewaschen, geputzt. Und das wäre jetzt halt meine Festanstellung in Magdeburg, aber wie gesagt, wegen Corona geht es halt im Moment nicht.
Naja, aber wenn du jetzt erstmal hier einen Job hast, ist doch auch gut.
Ja.
Was hast du eigentlich gelernt?
Da hieß es noch Kfz-Mechaniker.
Mhm.
Ja. Und da habe ich praktisch nach der Ausbildung ein Jahr als Kfz-Mechaniker gearbeitet. Und dann habe ich innerhalb von 2 Wochen 3 Bandscheibenvorfälle gehabt. Und dann hat mein Chef gesagt, so geht's nicht weiter. Er wird mir was anbieten im Lager. Und dann haben wir ein Lagerbüro und dann habe ich den Automobilkaufmann nachgemacht auf der Abendschule. Und dann habe ich als Serviceberater gearbeitet, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe.
Mhm. Im Kaffee mit Herz arbeitest du jetzt immer noch oder jetzt nicht mehr mit deinem neuen Job?
Ja, eigentlich, wenn Not am Mann ist, in der Mittagsschicht nochmal. Also, weil ich darf ja bloß 20 Stunden in der Woche arbeiten. Und dann vielleicht Mittagsschicht, also das heißt von 2 bis um 5 nochmal, also hier im Kaffee mit Herz. Aber wir haben im Moment ein bisschen Personalprobleme, das ist jetzt gerade für mich also ausgesetzt. Also ich komme jetzt nur noch her zum Essen. Mhm. Aber wenn Not am Mann ist, die haben meine Telefonnummer, sie können mich jederzeit anrufen. Also außerhalb der Arbeitszeiten von meinem Hauptjob bin ich jederzeit bereit einzuspringen, weil die haben mir sehr viel geholfen. Mhm. Ja.
Ja, das ist schön. Was würdest du anderen Leuten raten, die am Ende sind und so kurz davor sind, abzurutschen? Hättest du einen Rat für die?
Ja. Sozialberatung aufsuchen. Also wir haben jetzt zwei, also nicht jetzt unbedingt bei uns im Kaffee mit Herz, sondern es gibt genügend Anlaufstellen, wo praktisch sich jetzt um Obdachlose oder sagen wir mal auch angeschlagene Leute kümmern. Also nicht Kopf ins Sand setzen, jemanden suchen, wo man reden kann. Weil Kopf ins Sand stecken, wie gesagt, oder sich so gehen lassen, wie ich jetzt in meinem persönlichen Beispiel, ich würde das jetzt nie wieder machen, dass ich meine Brücke alle abbreche. Aber ich habe es mal gemacht und jetzt muss ich halt auch dazu stehen. Also wie gesagt, wenn irgendjemand draußen Probleme hat, ob das jetzt Obdachlose sind oder nicht, es gibt genügend Beratungsstellen, wo man sich auch kostenlos oder anonym beraten lassen kann. Also wir haben Kaffee mit Herz hat im Moment zwei Sozialarbeiter, oder Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin. Und sie, ein Gespräch, wenn man außenstehend ist, immer besser wie der Kopf ins Sand stecken. Weil, wie gesagt, die haben mir sehr viel geholfen damals. Und ich war kurz davor von der Brücke zu springen.
Hattest du dich selber aufgegeben?
Ja. Aber heute bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Weil, okay.
Nein, sag ruhig.
Ja, nee, weil mein Leben ist noch nicht vorbei. Ich bin jetzt zwar 52, aber es ist noch nicht vorbei. Vor allem, was hätte ich meinem Sohn hinterlassen? Oder meiner Ex-Frau oder meiner Rest von meiner Familie? Der Kontakt ist äußerlich, aber ganz aus dem Leben treten.
Kannst du heute sagen, dass du ein glücklicher Mensch bist?
Glücklich nicht, aber frei.
Was fehlt dir zum Glücklichsein?
Tja, was fehlt mir zum Glücklichsein? Ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte meine Familie zurück, aber mein Sohn fehlt mir schon ein bisschen. Also das geregelte Familienleben, sagen wir mal, ist schon ein Teil, wo ich gesagt habe, oder da fehlt mal irgendwas, aber ich habe mir das ja selber rausgesucht. Wie gesagt, da ist ja niemand von meiner Familie niemand schuld, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Cut da unten in Stuttgart. Aber mein Sohn, ich meine, wir haben früher schon viel miteinander, weil ich habe mal das Autofahren gelernt. Also von dem her, vielleicht kommt er mal mit seinem neuen Audi.
Was wären deine größten 3 Wünsche? Also, deinen Sohn sehen, hast du ja schon gesagt, ne? Mhm.
Gesundheit. Und der dritte Wunsch, ich sage jetzt nicht Geld, weil mit Geld kann man nichts kaufen. Sohn sehen, Gesundheit und dass es mal der Rest von meiner Familie gut geht. Ich hänge schon noch an der Familie, aber es ist natürlich jetzt komisch, sowas zu sagen, wenn es heißt, warum haut er eigentlich ab, wenn er seine Familie vermisst.
Möchtest du jetzt in Hamburg bleiben eigentlich?
Ja, ich bin jetzt Staatsbürger, also ich bin jetzt seit Anfang Februar Hamburger, also ausweismäßig.
Also für einen Hamburger musst du aber nochmal so ein bisschen an deinem Dialekt arbeiten, ne? Ich finde, das haut noch nicht so hin.
Ja gut, vielleicht Magdeburg. Ja, ist okay.
Du solltest dich noch mal ein bisschen schulen lassen hier im Kaffee mit Herz. Ist dir noch irgendwas wichtig, was du gerne möchtest, dass das andere wissen?
Ja, wie gesagt, nicht aufgeben. Und es gibt genügend Stellen, wo einem geholfen wird. Nicht bloß staatlicher Seite, sondern aber auch private Einrichtungen wie Kaffee mit Herz oder Haus Bethlehem für Hamburg jetzt oder Alimaus zum Beispiel, um einige zu nennen. Also es gibt genügend Institutionen, wo einem wirklich helfen. Egal, was passiert, nicht Kopf in den Sand stecken, so wie ich es jetzt gemacht habe, oder aufgeben, ist keine Option.
Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass das zustande gekommen ist, das Gespräch.
Ja, ich mich auch.
Ich bin dir sehr dankbar für deine Offenheit.
Ich danke für das Interview.
Ja, alles, alles Gute, Michael.
Danke euch auch, bleibt gesund.
Du auch, danke.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.